Liebe Gemeinde Leonberg, liebe Freunde und Gäste, ich freue mich, dass wir heute gemeinsam uns Gedanken machen können über Gottes Wort, dass wir schon austauschen konnten in der ersten Stunde. Und auch Dankeschön an die Technik, die wir jetzt nochmal so schnell alles aufgebaut haben. Danke auch für das Wasser. Ihr Lieben, ich möchte mit euch heute ein Thema beleuchten und anschauen, das uns vielleicht gängig ist, worüber uns wir vielleicht immer wieder mal Gedanken gemacht haben. Ich möchte aber heute noch mal ein bisschen andere Herangehensweise an dieses Thema haben. Und zwar, ihr seht es ja, was ist Wahrheit? Darüber möchten wir uns jetzt in den nächsten Minuten ein wenig beschäftigen. Wenn wir in dem Zusammenhang, wenn wir diese Frage hören, was ist Wahrheit im biblischen Zusammenhang, dann fällt uns wohl die Geschichte ein, wo Jesus vor Pilatus steht, oder? Wo genau Pilatus eigentlich bei der Freisprechung oder Verurteilung, wo er noch ringt, was er tun soll mit Jesus, da stellt er genau diese Frage. Und da steht es ja dann im Johannes Kapitel 18, Vers 37 und 38 steht, da sprach Pilatus zu ihm, so bist du dennoch ein König. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Also Jesus redet über die Wahrheit. Pilatus sagt, okay, was ist Wahrheit? Wartet aber die Antwort nicht ab, geht hinaus und sagt, ich sehe nichts, warum man ihn verurteilen sollte, diesen Mann. Und als Christen, denke ich mal, wenn wir darüber nachdenken, was ist Wahrheit, würden wir mindestens 4 Bibelstellen aufführen, um das zu biblisch zu belegen und zu sagen, was Wahrheit ist. Wir würden wahrscheinlich Johannes Kapitel 14 aufschlagen, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist das, wo wir sehen, dass Wahrheit nicht nur ein Gedanken und ein Gebilde ist, sondern hier wird uns gesagt, dass Jesus Christus die Wahrheit ist. Johannes 17 sagt uns, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Oder im 1. Johannes steht es, denn der Geist ist Wahrheit. Und in Jeremia 10, Vers 10 zum Beispiel, aber der Herr ist in Wahrheit Gott. Ja, also wenn wir biblisch uns das angucken in verschiedene Texte, da gibt es sicherlich noch weitere, würden wir die Wahrheit, ich sage jetzt mal so, in 4 Teile stückeln. So sagt uns das die Bibel. Genau, das hatte ich nochmal hier. Entschuldigung, dass jetzt zu spät kommt. Und wenn wir uns diese Bibeltexte anschauen und darüber lesen, dann sind sie in erster Linie für uns wahr und sind sie für uns richtig. Und wir haben eine Antwort auch auf diese Frage, wenn wir von Wahrheit sprechen. Jedoch ist mir aufgefallen, wenn ich mit Leuten rede, die dem Glauben eigentlich eher skeptisch gegenüberstehen, die Zweifel haben auch an Gott, an sich, an der Bibel und an dem ganzen Weltgeschehen und der Frage der Religion, habe ich festgestellt, dass es schwierig ist, einfach zu sagen, ja, Jesus sagt, er ist die Wahrheit, und dass die Leute dann akzeptieren und sagen, ja, hast recht, das ist wahr. Das ist eigentlich eher nicht so der Fall. Für uns vielleicht etwas ganz Normales, für uns etwas Dinge, wo wir in der Bibel gegründet sind und dort die Antworten auch finden, stellen uns gewisse Fragen nicht. Andere, habe ich festgestellt, die sehr skeptisch unterwegs sind mit Gott und mit seiner Existenz und mit allem, die haben dann schon Herausforderungen, wenn man einfach behauptet, dass das, was Jesus sagt oder dass er die Wahrheit sogar ist. Und ich habe gemerkt, dass bevor wir die Frage beantworten können, was ist Wahrheit, sollten wir vielleicht auch nochmal oder können wir auch nochmal die Frage stellen, woher können wir wissen, was wahr ist? Ja, woher können wir wissen, was wahr ist? Gibt es sowas wie absolute Wahrheit? Das ist ein Thema, worüber man nachdenken kann. Und kann die Wahrheit über Gott bekannt sein? Also kann die Wahrheit über Gott bekannt sein? Und ist der christliche Glaube wahr? Wenn ja, warum? Vielleicht sind diese Fragen, die ich gerade gestellt habe, gar keine Fragen für euch, sondern einfach ein Ja, 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 Ja. Darüber denkt man vielleicht nicht mehr so viel nach oder man stellt sich vielleicht sogar die Frage, warum stellen sich Menschen solche Fragen? Weil man da vielleicht gar nicht mal hineindenken kann oder sich gar nicht mal da hineinfühlen kann. Mir ist aber schockierend bewusst geworden, dass ich ja solche Fragen auch mit Ja beantwortet habe, aber viele, viele andere Menschen das nicht zu wenig ist, wenn du sagst Ja oder sagen Ja, okay, aber warum ist es denn so? Ja, und darum möchte ich mit euch ein bisschen hineinsteigen in dieses Thema. Die andere Sache ist, was nützt es, wenn wir hingegen sagen, Jesus ist die Wahrheit, wenn 2/3 der Menschen an sowas wie eine absolute Wahrheit gar nicht glauben? Okay, also wir reden über Wahrheit und predigen und haben die tollsten Vorträge und die tollsten Ausarbeitungen und reden über die Wahrheit und die Leute sagen, ja, ist halt wahr für dich, aber halt, das ist halt nicht die Wahrheit, das ist halt deine Wahrheit. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, wir reden dann einfach aneinander vorbei. Das heißt, man kommt gar nicht mehr durch zu den Menschen, darüber vielleicht über das Thema und letztendlich, um was es ja gehen soll, über Jesus nachzudenken. Und das ist ja ein Riesenproblem, das wir haben. Und warum vielleicht manchmal man sich auch wundert, warum viele eigentlich kein Interesse mehr an Jesus oder an die Bibel oder an solche Sachen haben, weil man redet, aber man redet aneinander vorbei. Weil man vielleicht einen Schritt zu weit ist oder nicht zulässt, gewisse Fragen vielleicht zu stellen. Ich denke, ein Unterschied ist es zu Zeiten Jesus und zu unserer Zeit ist, dass Jesus bemüht war, den Menschen zu der damaligen Zeit zu erklären und zu beweisen, dass er der Messias ist, der vorausgesagt wurde in der Schrift. Das hat Jesus ja probiert. Als er herumgewandert ist, hat er den Menschen immer wieder klar gemacht und wollte ihnen zeigen, dass er der Messias ist, der versprochen wurde oder vorausgesagt wurde. Heutzutage haben wir oft die Herausforderung, dass wir eigentlich den Menschen öfters mal zeigen oder aufzeigen müssen oder beweisen müssen, dass Gott überhaupt existiert. Also in unserer eher westlich geprägten Welt sind so die Gedankenkonstrukte über Kirche, Gott, die sind immer weniger in der Gesellschaft vorhanden. Ja, es besteht oft kein Bezug mehr dazu und für Menschen erscheint eben diese Evolutionstheorie, Urknalltheorie plausibler als zum Beispiel ein Gott, der durch sein Wort etwas geschaffen hat, der einfach spricht und es ist da. Und diese Menschen, es ist ja oft so, dass sie nicht nur Jesus ablehnen oder Gott ablehnen, sondern es ist allgemein, es ist egal welche Religion, egal welche höhere Macht oder wie auch immer, wir sprechen ja davon auch oft von Atheismus, die einfach da diese Dinge ablehnen. Und wie vielleicht manche wissen, haben wir mit meinem Bruder einen YouTube-Kanal, den wir da betrieben haben oder immer wieder mal betreiben und unsere 3-Minuten-Andachten. Und da kriegt man natürlich auch immer wieder Kommentare, viele positive Kommentare. Aber gerade haben wir gemerkt, wenn es darum geht, die Videos, wo es Themen geht, also existiert Gott oder wo ist Gott und lauter solche, oder Atheismus ist eine Religion, das sind solche Themen, die wir da hatten. Da hat man dann plötzlich gemerkt, wie die Leute dann auch sehr stark darauf reagieren, mit Argumenten, mit Bibeltexten und verschiedene andere Dinge. Und dann auch, wie gesagt, neben den vielen schönen Kommentaren auch viele nicht so schöne Kommentare gibt. Ihr wisst ja, wenn man ein bisschen anonym ist und, keine Ahnung, irgendwie heißt Hans 321 oder was auch immer, dann... Oder was weiß ich was, gelbe Kartoffel 75 und dann schreibt man da irgendwas, dann ist man vielleicht eher anonymer unterwegs und dann kann man da ein bisschen, hat man so weniger Hemmungen, da irgendwie was auszudrücken und da auch Beschimpfungen zu machen. Und da geht es dann halt manchmal schon ein bisschen zur Sache und zu sagen, ja, wie dumm, wie kann man an einen Gott glauben und wie kannst du wissen, dass das gerade dieser Gott ist, der Richtige ist, neben den anderen 2000 Göttern, die es da gibt, warum tust du gerade diesen einen Gott anbeten und sagst auch noch, dass das der richtige Gott ist. Es gibt doch 2000 andere, jetzt beweise mal, warum deiner so toll ist oder so viel besser ist wie dein anderer. Und da habe ich halt manchmal festgestellt, dass man halt eben Bibelverse schon nimmt und gebraucht. Man muss sie aber auch teilweise gut auswählen, weil gesagt wird, Märchenbuch. Okay, also wie gehst du dann mit solchen Leuten um? Wie kannst du Leute vielleicht darum auch zum Nachdenken bringen? Ja, neben natürlich dem Gebet, das man bei solchen Sachen immer dabei haben muss und dabei haben soll, weil Gott letztendlich ist derjenige, der die Herzen öffnet von den Menschen. Und natürlich besonders in einer Welt, in der der Pluralismus sehr stark ausgeprägt ist und gelebt wird, gibt es ja diese absoluten Werte oder diese absoluten Wahrheiten gelten eigentlich nicht. Und da steht natürlich das Christentum vor einer Herausforderung, wenn es behauptet, wahr zu sein. Ja, das ist die Herausforderung. Wenn das Christentum sagt, ja, das ist wahr, das, was wir glauben, aber es nicht wirklich diese absoluten Werte oder diese absoluten Wahrheit in der Gesellschaft vorhanden ist, dann haben wir hier natürlich eine Aussage, die vielleicht sich bei manchen einfach widerspricht. Und dann heißt es, das stimmt für dich, das stimmt für dich und das stimmt für mich. Und plötzlich haben wir dann so ein Durcheinander. Und für jeden ist das, was er glaubt, das, was er sagt, eben einfach wahr. Interessant ist aber für viele, die eben meinen, es gibt keine absolute Wahrheit, sind die Ersten, die eigentlich die Wahrheit in jedem Bereich letztendlich eigentlich fordern und sich wünschen. Und zwar ist es so, dass wir uns die Wahrheit fordern von unseren Lieben. Wir wollen ja nicht, dass unsere Ehepartner oder unsere Kinder uns belügen, wenn sie was sagen, oder? Das fordern wir einfach ein, das ist für uns was ganz Normales. Wenn wir zum Arzt gehen, dann erwarten wir auch, dass er die Wahrheit spricht, oder? Dass er die Diagnose sagt, die wir haben. Wir wollen nicht, dass wir belogen werden und dass wir dann auch die richtige Behandlung bekommen. Wenn es natürlich beim Börsenmakler geht und man möchte investieren, und dann möchte man natürlich auch, dass der die Wahrheit redet über das Unternehmen. Von der Justiz wollen wir, dass nur wirklich die Schuldigen verurteilt werden, dass die auch eben die Wahrheit ans Licht bringen. Vom Arbeitgeber erwarten wir, dass der uns auch die Wahrheit sagt, bevor wir anfangen, wie viel wir verdienen, wie die Bedingungen sind. Da wollen wir auch nicht belogen werden, da wollen wir auf jeden Fall die Wahrheit. Fluggesellschaften, das geht ja alles so weiter. Wir wollen sichere Flugzeuge und was auch immer. Wenn wir ein Lexikon aufschlagen, oder, dann erwarten wir, dass da die Wahrheit drin steht. Wenn wir eine Gebrauchsanweisung aufschlagen, dann erwarten wir das und sagen, ja, da muss auf jeden Fall, das, was da drin steht, muss wahr sein. Wenn wir einen Zeitungsartikel lesen, Nachrichten schauen, das sind alles Dinge, wo wir das einfach ganz normal erwarten. Selbst bei der Werbung erwarten wir das, dass das, was die dort sagen, stimmt und dass die uns eben nicht anlügen. Bei Politikern und Lehrern, Straßenverkehrsschilder. Also es gibt tausend Dinge, wo wir das einfach erwarten und für uns ganz normal ist, zu sagen, dass das eben wahr ist. In der Tat ist es so, dass wir in fast jedem Bereich einfach die Wahrheit wirklich fordern. Wenn es nicht so ist, dann sind wir auch vehement, stehen wir dafür ein, zu sagen, ich will aber die Wahrheit wissen. Also speziell, wenn es ums Geld geht, wenn es um Beziehungen geht, wenn es um Sicherheit geht, wenn es um Gesundheit geht, das sind alles Dinge, oder nicht, wo wir wollen, dass uns da die Wahrheit gesagt wird und dass wir da nicht angeflunkert werden. Auf der anderen Seite gibt es aber interessanterweise einen Bereich, da werfen wir auf einmal alles über Bord und sagen, da interessiert mich die Wahrheit eigentlich nicht. Und das ist das Paradox. Und zwar geht es darum, wenn es um Moral und um den Glauben geht. Da hört es auf einmal mit dieser Wahrheit auf und dann wird sie auch nicht eingefordert und dann wird auf einmal verschiedene Ausreden gesucht und da ist es wirklich komisch. Also wenn es eine Wahrheit auch in der Moral gibt oder in der Religion, dann gibt es ja eigentlich auch eine Art, das Leben richtig zu leben und das Leben falsch zu leben, oder nicht? Da wäre es ja etwas, wo wahr ist oder wo eben eine Lüge wäre. Oder wer sagt denn auch, was gut ist und was böse ist? Also wo wird es definiert? Woran machen wir das fest? Macht es die Gesellschaft, die das definiert? Macht es die Mehrheit, die sagt, das ist gut, das ist schlecht? Macht es unser Grundgesetz? Macht es das Gesetz? Versteht ihr, was ich meine? Also von wo wissen wir denn, was es da wahr ist? Nur weil sich irgendwas etabliert hat, weil es alle machen, ist es dann gleichzeitig wahr? Oder kann es dann auch nicht wahr sein? Auch wenn es nur wenige zugeben mögen, Ist es aber so, dass es oft in moralischen oder in religiösen Dingen unsere Vorliebe ist, die eigentlich eher entscheidet. Also es sind gewisse Dinge, wo wir vielleicht sagen, ist mir egal, welches Argument du jetzt bringst, ich glaube das halt einfach nicht oder ich will das nicht glauben. Ja, das ist oft eine Blockade, das wird vielleicht nicht immer so ausgedrückt, aber beim Gesprächen merkt man das oft, dass das eigentlich oft sozusagen so eine Vorliebe ist, die man vielleicht hat, ein Gedanke, der ihm einen gefällt und sagt, den möchte ich eigentlich in dem Sinne mir nicht rauben lassen von irgendjemandem. Und egal, wie auch hochgebildete Leute verschiedene Argumente bringen und versuchen zu behaupten, dass es so etwas wie absolute Wahrheit nicht gibt, und geredet wird, Religion spricht vom Glauben, nicht von Tatsachen und verschiedene andere Dinge, ist es doch oft so, dass einfach diese persönliche Vorliebe teilweise vorherrscht. Und der Friedrich Nietzsche, der hat es einmal so ausgedrückt, wenn man uns diesen Gott der Christen beweisen würde, wären wir noch weniger in der Lage, an ihn zu glauben. Okay? Also das ist diese Denkart, also egal, was du mir sagst, egal, wie du ihn mir beweisen würdest und wenn du ihn sogar hinstellen könntest, dass ich ihn sehen könnte, diesen Gott, ich werde noch weniger in der Lage, letztendlich an ihn zu glauben. Und er sagt weiter, es ist unsere Vorliebe, die sich gegen das Christentum entscheidet, nicht die Argumente. Und das ist leider oft so. Es wird anders ausgedrückt, aber ich habe es gemerkt, wenn ich mit Leuten rede, wenn ich mit Leuten geschrieben habe, dass das oft manchmal so eine Grundhaltung einfach ist. Man ist einfach nicht offen dafür. Sagt, egal was du mir erzählst, ich bin einfach nicht offen dafür. Und das ist ja natürlich dann wirklich schwierig. Okay, die Wahrheit über die Wahrheit. Was ist Wahrheit? Ja, wenn man es so ganz nüchtern betrachtet oder wenn man dann mal im Lexikon nachguckt, dann steht da das, was dem Objekt entspricht. Das wäre sowas ganz Normales. Also das, was dem Objekt entspricht, das ist einfach die Wahrheit oder das, was einem tatsächlichen Zustand beschreibt. Ja, das würde man so finden, wenn man da ein bisschen googelt. Die Sache ist, wenn etwas wahr ist, dann gilt es für alle Menschen zu jeder Zeit und an allen Orten, oder nicht? Weil dann ist es ja wahr, dann ist es halt einfach so. Und dann ist es halt nicht in Indien anders wie in Deutschland oder wo, wie auch immer. Und alle Wahrheitsansprüche sind absolut, eng und exklusiv. Also jeder Wahrheitsanspruch ist absolut, eng und exklusiv. Und deswegen ist es ja auch manchmal, warum die Wahrheit so ungemütlich ist, oder? Man sagt, ja, Wahrheit tut weh, gibt es ja auch so im Volksmund, da sagt man so, genau aus dem Grund. Weil es eben so ist und Wahrheit bleibt Wahrheit, auch wenn keiner daran glaubt. Es ist halt so, es gibt gegenteilige Überzeugungen, das erleben wir, aber entgegengesetzte Wahrheiten, das existiert nicht, das gibt's nicht. Also wenn ich ein Pärchen sehe auf der Straße und ich sage, ah, hallo, begrüße sie und sage, ah, seid ihr oder bist du schwanger? Und die Frau macht so und der Mann macht so. Dann muss ich mir sagen, okay, also entweder weiß der noch nichts von seinem Glück oder irgendeiner von den beiden lügt. Aber dass der eine sagt auf die Frage, bist du schwanger, so und der andere so, das gibt's nicht. Entweder, also halbschwanger, wie man sagt, das funktioniert nicht. Entgegensätze, Überzeugungen sind möglich, aber entgegengesetzte Wahrheiten, die sind eben nicht möglich. Jetzt haben wir eine Sache, und zwar die Wahrheit und die Toleranz. Und ich möchte einfach, dass wir ein bisschen uns darauf einlassen. Wir kommen nachher noch auch auf ein paar biblische Texte. Aber ich möchte euch einfach auch mitnehmen, dass ihr euch einfach auch mal darauf einlässt, gewisse Fragen sich vielleicht auch mal zu stellen oder das vielleicht auch zu berücksichtigen mit Leuten, von denen ihr merkt, dass sie so eine starke Ablehnung haben, wenn man vielleicht über seinen Glauben oder über Jesus spricht. Wenn man politisch korrekt sein will, dann und nirgends anecken möchte, dann muss man natürlich auch in religiösen Überzeugungen gegenüber tolerant sein. So wird es hauptsächlich auch kommuniziert. Nur ein Problem in unserer heutigen Kultur ist eben, dass Toleranz bedeutet eben nicht mehr etwas zu dulden, obwohl man es für falsch hält, sondern es gar nicht erst für falsch zu halten. Ja? Also in unserer heutigen Kultur bedeutet Toleranz nicht mehr etwas zu dulden, obwohl man es für falsch hält, sondern es gar nicht erst für falsch zu halten. Und da haben wir dann eben manchmal diese Herausforderung. Toleranz bedeutet eben in der heutigen Gesellschaft, dass man jeden Glauben als richtig oder als wahr auch dastehen lassen soll. Und man nennt es eben auch religiösen Pluralismus. Also man kann nicht mehr sagen, wenn man das politisch korrekt sein will, weil man soll ja tolerant sein, zu sagen, das, was ich glaube, ist wahr, das, was du glaubst, nicht. Also wenn ich das jetzt nur so überspitzt ausdrücke, man kann es ja auch viel diplomatischer ausdrücken oder wie auch immer, aber da wird es dann schon zum problematisch heutzutage und da ist man dann schon ziemlich, wie sagt man, fundamental unterwegs, wenn man sowas behaupten würde. Gesellschaftlich ist mir das einfach aufgefallen. Das überspringen wir mal mit dem Elefanten, das kennt vielleicht auch manche, diese Parabel. Warum glauben Menschen, was sie glauben? Das ist eine berechtigte Frage, oder? Weil es gibt ja viele Überzeugungen auf dieser Welt. Und da gibt es einen christlichen Autor, James Seary, das ist ein Redner, der macht verschiedene Seminare. Und in seinen Seminaren ist ihm aufgefallen, dass es eigentlich immer nur vier Sachen gibt. So von den ganzen Antworten gibt es meistens immer vier Sachen, von denen er festgestellt hat, das ist der Grund, warum Menschen etwas glauben. Und die habe ich jetzt immer hier mal aufgeführt. Er sagt eben, das sind soziologische Gründe, psychologische Gründe, religiöse Gründe und philosophische Gründe. Das sind so die Kategorien, die er gemacht hat, um zu zeigen, das ist der Grund, warum Leute etwas glauben oder das glauben, was sie glauben. Wenn wir uns so die soziologischen Gründe mal anschauen, also Eltern, Freunde, Gesellschaft, Kultur, dann möchte ich euch mal die Frage stellen, also viele Menschen teilen ja den Glauben ihrer Eltern. Und was meint ihr, ist das ein guter Grund, etwas zu glauben? Also ich glaube es, weil meine Eltern das glauben. Kann sein, muss nicht sein, oder? Eltern können sich auch irren. Also ja und nein, kann beides sein, aber es muss jetzt nicht unbedingt die Wahrheit sein, nur weil es die Eltern glauben. Oder unsere Kultur, unsere Gesellschaft, sollte man etwas glauben, weil die Kultur oder die Gesellschaft es akzeptiert oder als wahr befindet oder als richtig befindet? Kann sein, muss nicht sein, oder? Nicht unbedingt. Wenn wir uns Nazi-Deutschland angucken und die Gesellschaft dazu gebracht haben, einmal diese gräulichen Taten zu akzeptieren und mitzumachen, hat es die Mehrheit einfach auch akzeptiert und mitgemacht. Aber das war noch lange nicht wahr oder richtig. Oder wenn wir uns psychologische Gründe mal angucken, also Trost, innere Ruhe, Sinn und Zweck, Hoffnung hatten wir auch noch in der Lektion heute Morgen, Identität. Andere führen eben an, dass sie sagen, ja, sie glauben, weil es ihnen Hoffnung und Trost spendet. Und deswegen glauben sie, dass das wahr ist oder glauben an Gott. Ist das ein guter Grund, etwas zu glauben, dass es wahr ist, weil es mir Hoffnung und Sinn und Trost gibt? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich weiß, meine Mutter, die ist jetzt an einem besseren Ort, ihr geht's gut und es gibt mir Frieden und es gibt mir Trost. Es mag mir vielleicht Hoffnung geben und es mag mir vielleicht Trost geben, aber die Aussage macht sich dadurch noch nicht wahr und bestätigt, dass das, was ich gesagt habe, auch wirklich der Wahrheit entspricht. Also ihr merkt, es gibt gewisse Gründe, die mögen zutreffen, aber das ist, dass wir sagen, okay, das ist aber wahr und das ist richtig, muss nicht sein. Ja? Wenn ich jetzt noch einen draufsetze, gibt es auch religiöse Gründe, etwas zu glauben. Also wenn es zum Beispiel die Bibel sagt, der Koran, andere Schriften, Pastoren, Priester, Rabbi, Imam, Guru, Kirche, wie auch immer, Das sind ja auch Gründe, wenn man Leute fragt, warum sie was glauben, führen eben manche an, ich glaube es, weil es die Bibel sagt. Ja, also andere weisen dann wieder auf den Koran und sagen, ja, ich glaube es, weil es der Koran sagt. Oder weil es mein Priester gesagt hat oder Imam oder wie auch immer. Also da gibt es verschiedene Sachen. Und meine Frage ist eben, sollte man etwas glauben, weil es eine religiöse Quelle sagt? Also wenn es so ist, sollte man auch immer wieder fragen, okay, von wo kommt denn, was ist denn die Quelle letztendlich dieser Heiligen Schrift oder dieser genannten Heiligen Schrift? Weil schließlich, wie wir gesagt haben, beides kann ja nicht wahr sein. Wenn der eine sagt, die Bibel ist wahr, und der andere sagt, der Koran ist wahr, dann sagen sie, okay, das können wir zwar behaupten, aber das wird halt schwierig, weil die Bibel sagt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und nach 3 Tagen wieder auferstanden ist. Der Koran sagt, dass Jesus gar nicht gestorben ist, aber auch lebt. Also was ist jetzt wahr? Der eine wird sagen, ja natürlich, das, was die Bibel sagt, das ist wahr. Ja klar, oder? Und der andere, was wird der sagen? Er sagt, ja, es ist nicht ganz wahr, was bei dir steht, sondern das, was im Koran steht, das ist wahr. Versteht ihr, was ich meine, oder? Diese Herausforderung. Also, und das andere Extrem wäre, wenn einer dann behaupten würde, nee, ich kann dir Sachen sagen, Jesus hat nie gelebt. Also ich habe auch Schriften und ich habe auch irgendwelche Dokumente, die wissenschaftlich beweisen, Jesus hat nie gelebt. Also hätte weder der Christ noch der Moslem wahr, wäre seine Aussage wahr und hätte da recht gehabt. Also es ist eben so, dass man eben noch gewisse Dinge prüfen muss und die Quelle gucken muss. Also das heißt, wir haben auch noch außerbiblische Themen und außerbiblische Dinge, wo wir gucken können, ist das, was geschrieben ist, ist das, was gesagt wurde, wirklich auch wahr? Dafür gibt es eben archäologische Beweise, historische Beweise, kulturelle Beweise, Zeugenaussagen etc. etc. Da kann man ja ganz viel prüfen. Eine ganz normale, wie man es bei allen anderen Schriften oder was in der Schule gelehrt wird oder was auch immer wieder macht. In der Geschichte wird ja auch nicht irgendwas erzählt und irgendwelche Fabeln und irgendwelche Märchen, sondern da gibt es irgendwelche Bücher und da gibt es irgendwelche Funde und da gibt es verschiedene Dinge und die zeigen dann eben, dass das, was aufgeschrieben wurde oder das, was man gefunden hat, einfach wirklich auch der Realität entspricht und wahr ist. Jetzt hat er noch festgestellt, dass es ja noch eine andere philosophische Spalte gibt, wie ihr hier seht. Und Philosophie meine ich jetzt nicht einfach nur so eine Meinung, die man vielleicht hat und Gedanken, die man hat, sondern eigentlich im Sinne des Wortes, wo Philosophie im Sinne des Wortes bedeutet, Liebe zur Klugheit. Ja, also Philosophie bedeutet nicht irgendwie jetzt hier so die Gedanken umher schwirren und umschweifen lassen, sondern Philosophie im eigentlichen Sinn des Wortes ist es Liebe zur Klugheit. Also das heißt, man nimmt gewisse Dinge, schaut sich die an, untersucht die, zieht daraus seine Schlüsse und sagt dann einfach, das ist wahr oder das ist richtig. Ja, und wägt diese Dinge ab. Die Bibel übrigens, die tut uns ja auch auf solche Sachen immer wieder ansprechen. Im 1. Petrus 3, Vers 15 wird da gesagt, seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedermann gegenüber, der Rechenschaft von euch fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Ja, also die Bibel sagt, dass wir immer wieder auch bereit sein sollen, wenn die Leute uns fragen, warum haben wir denn diese Hoffnung, warum glauben wir an Jesus, warum verhalten wir uns so, wie wir uns verhalten, dass wir bereit sein sollen, auch Rechenschaft abzugeben, den Leuten zu sagen, auf was unser Glaube auch gegründet ist. Biblische Vernunft. Die Bibel sagt uns eben, dass wir genau auch auf diesen Weg uns begeben sollen und forschen sollen und gucken sollen, ob das, was da drinne steht in diesem Buch, ob das der Wahrheit eben auch entspricht. Und ihr kennt diesen bekannten Text, wo gesagt wird in Lukas 10, Vers 27, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Also Gott zu lieben, Gott zu dienen, heißt auch unseren Verstand zu benutzen. Weil wenn ein Mensch Gott im Unverstand dient und ihm nachfolgt, dann macht er seinem Namen keine Ehre. Sondern die Bibel sagt auch, dass wir Gott uns einen Verstand gegeben hat und auch diesen Verstand sollen wir nutzen. In dem Buch Der Weg zu Christus habe ich da auch ein interessantes Zitat gefunden. Ich habe es aus dem Englischen übersetzt, im Deutschen kommt es irgendwie nicht so ganz klar rüber. Im Englischen habe ich nachher festgestellt auch nicht, aber kommt es noch ein bisschen deutlicher. Und zwar schreibt die Autorin da auf der Seite 77, Gott bittet uns niemals zu glauben, ohne ausreichende Beweise zu liefern, auf die wir unseren Glauben stützen können. Seine Existenz, sein Charakter, die Wahrhaftigkeit seines Wortes werden alle durch Zeugnisse begründet, die unsere Vernunft ansprechen. Also das ist das, was ich nochmal weismachen wollte und was ich gesagt hatte, sich da auf die Suche auch zu machen. Und diese Zeugnisse sind reichlich vorhanden. Dennoch hat Gott die Möglichkeit von Zweifeln nie beseitigt. Unser Glaube muss auf Hinweisen beruhen, nicht auf Beweisen. Genau, diejenigen, die zweifeln wollen, werden Gelegenheit haben, während diejenigen, die wirklich die Wahrheit wissen wollen, viele Beweise finden werden, auf denen sie ihren Glauben ruhen lassen können. Okay, also Gott hat die Möglichkeit zum Zweifeln niemals ausgeschlossen. Er sagt immer, wenn einer zweifeln will, der wird genügend Wege finden, seinen Zweifel zu begründen. Aber derjenige, der die Wahrheit wissen will, der wissen will, ob das, was über Gott bekannt ist, ob das wahr ist, der wird, sagt sie, tausende Beweise und Hinweise finden, dass dieser Gott eben existiert. Und das finden wir eigentlich auch so immer wieder in der Bibel. Oder diese Aufforderung an uns, einfach auch nachzuforschen, zu gucken und unseren Glauben auch zu begründen. Natürlich sagt die Bibel uns, und da möchte ich nicht missverstanden werden, dass wir glauben sollen wie ein Kind. Ja? Dass wir nicht immer da verschiedene komplizierte Gedankengänge gehen müssen, sondern die Bibel sagt, wir sollen Gott uns anvertrauen, wie ein Kind seinen Eltern und seinen Vater sich anvertraut. Und das ist auch die Aufforderung, die wir immer wieder haben. Nichtsdestotrotz entledigt es uns ja nicht zu sagen, ja, ich schluck einfach alles letztendlich, was irgendeiner sagt, was irgendeiner hört oder was ich mal gehört habe. Sondern wir sollen ja auch unseren Verstand benutzen und nicht einfach unsere Augen verschließen und einfach zu sagen, ja, das, was der sagt und das, was da drin steht, das mache ich. Sondern die Bibel fordert uns eben auch zu glauben und unseren Verstand zu benutzen. Und da gibt es natürlich die Frage, gibt es so etwas wie sichtbare Beweise für einen unsichtbaren Gott? Also ich spreche hier von Beweisen. Das ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen manchmal. Vielleicht müsste man auch auf Hinweise sprechen. Aber in der Tat könnten wir die ultimative Frage, existiert Gott? Diese Frage könnten wir durch Beobachten und Nachdenken eigentlich lösen. Durch Beobachten und Nachdenken könnte man die Frage, ob Gott existiert, könnte man lösen. Vielleicht mag es dem einen zu einfach sein, aber wir würden das auch bei anderen Dingen genauso machen. Bei Gravitation hat der Isaac Newton das nicht anders gemacht. Er hat gewisse Dinge beobachtet, hat geschaut und hat dann etwas gefunden, eine Wahrheit herausgefunden, die du nicht siehst. Aber doch, jeder glaubt daran und auch jeder weiß, dass es genau diese Erdanziehung auch gibt. Oder jeder von uns, der ein Buch lesen tut, der würde auch nicht auf die Idee kommen, bei dem Lesen des Buches zu sagen, oh, ist aber interessant, die Buchstaben der perfekten Reihenfolge und der Text macht sogar noch Sinn. Das ist aber ein krasser Zufall, dass es so in das Buch gekommen ist. Würde keiner auf die Gedanken kommen. Wir würden sagen, okay, hinter einem Buch steckt wahrscheinlich ein Mensch. Durch Beobachtung würden wir das merken. Wir sehen, das ist ein intelligenter Geist und der hat sich Gedanken gemacht, in welcher Reihenfolge die Buchstaben aneinandergereiht werden, damit das Ganze, was da drin steht, auch noch Sinn ergibt. Oder sollte es zumindest. Es gibt auch viele Worte und Bücher, die keinen Sinn ergeben, aber das ist das, was es eigentlich ausmachen sollte. Wir würden nie darauf kommen zu sagen, das war jetzt aber ein krasser Zufall, wie dieses Buch entstanden ist. Würden wir nie machen. Und genauso kommen wir eben auch können wir über Gott nachdenken und dann auch zu dem Schluss kommen, dass eben dieser Gott auch existiert. Wenn wir uns nämlich angucken, das sind Eben alles Dinge, das ist eigentlich unsere Hausaufgabe auch als Christen in unserer heutigen Zeit, wissenschaftlich geprägt, die wir auch immer wieder machen müssen und vielleicht mal angucken müssen, habe ich jahrelang gar nicht gemacht. Beginn des Universums. Da gibt es ganz viele Hinweise auf Gott, Design des Universums, Design des Lebens, moralische Gesetze, also woher kommt das Gute, woher kommt das Böse, woher stammen die Informationen in den Genen, Wunder, Auferstehung Jesu, Glaubwürdigkeit der Bibel etc. etc. Das sind alles Themen, wenn wir uns mit diesen auseinandersetzen, dann haben wir einen mächtigen Koffer in der Hand, wo es Argumente gibt, um zu sagen, hey, dieser Gott, den ich dir präsentiere, dieser Gott, an den ich glaube, der existiert, den gibt es tatsächlich. Und das sind alles Puzzlestücke, um letztendlich diesen Gott auch zu erkennen oder zu akzeptieren. Überzeugungen haben Konsequenzen. Oder nicht? Es ist nicht egal, was wir glauben. Weil Überzeugungen, die haben Konsequenzen. Die Frage, welche Moral richtig ist, es ist keine Geschmackssache und auch keine gesellschaftliche Sache, die das bestimmt, was richtig ist, sondern es ist eine Sache, die wichtig ist. Und auch nicht, welche Religion die wahre ist oder nicht, ist auch nicht eine Sache, wo sagt, das ist dein Bier, das ist mein Bier, lass es mal so stehen. Sondern Überzeugungen haben Konsequenzen. Es ist so, dass in manchen islamischen Ländern den Schulkindern beigebracht wird, dass Juden Schweine sind und dass Ungläubige, also die, die nicht an Allah oder nicht an Gott glauben, umgebracht werden sollen. Das wird teilweise beigebracht. Und dann stellt man sich die Frage, ist es Gott wirklich oder ist es Allah wirklich sein Wille, die Nicht-Muslime zu töten? Spielt diese religiöse Wahrheit hier und heute eine Rolle? Ich denke absolut, wenn wir uns sehen, dass manche Menschen bereit sind, sich etwas um den Körper zu schnallen oder in den Kofferraum zu legen und dann in eine Menge zu rasen und sich das Leben zu nehmen und dann noch hunderte Menschen mit in den Tod reißen und dabei Gott letztendlich die Ehre geben. Warum? Weil die Überzeugung hat eine Konsequenz. Und man mag vielleicht sagen, mit dem Kopf schütteln, aber wenn wir nur in unsere Gesellschaft auch gucken, dann wird uns eigentlich im Biologieunterricht eigentlich gesagt, dass wir vielleicht einfach nur besser, anders oder höher entwickelte Schweine sind. Es hat sich halt bei uns ein bisschen anders entwickelt. Wir sind ein Produkt blinder Naturkräfte und eben nicht zu dem Bilde Gottes geschaffen. Hat es Konsequenzen, wenn ich so eine Überzeugung habe? Wie sehe ich denn meinen Nächsten, der eigentlich im Bilde Gottes geschaffen wurde? Ein Abbild Gottes, mein Nächster. Aber wenn ich glaube, dass der vom Affen abstammt oder ein höher entwickeltes Tier ist, was macht es mit dem Menschen? Wie viel Wert hat das Leben meines Nächsten, meines Gegenübers? Überzeugungen haben Konsequenzen. Wie ich glaube, an was ich glaube. Ich habe mal diese bekannte Frau genommen, die ich jetzt einfach mal hingestellt habe für den christlichen Glauben, wo Mutter Teresa in Indien ja viel gemacht hat. Stört euch nicht daran. Ich weiß, da gab es auch verschiedene Skandale und verschiedene andere Dinge, aber das soll einfach nur so eine Person sein, weil sie so weltweit so bekannt ist. Und ich sage jetzt mal, sie stand für die christliche Wahrheit ein. In Indien hat dort den Menschen geholfen, die gelitten haben, die alleine gelassen wurden, weil in der hinduistischen Wahrheit eine ganz andere Überzeugung stattgefunden hat, wie wir das aus der Bibel, aus dem Christentum kennen. In Hinduismus finden wir das Karma, die Reinkarnation. Und da ist es eben so, warum wir uns manchmal fragen, warum Menschen an einer leidenden Person einfach vorbeigehen kann oder sie völlig kalt lässt. Arme, elende Menschen und das Leid ist um einen herum, aber irgendwie lässt es einen kalt. Es ist so, dass der hinduistische Glauben denkt, dass eben diese Reinkarnation immer wieder stattfindet. Und wenn ich eine Person sehe, die leidet, dann muss sie in ihrem vorherigen Leben wohl etwas Schlechtes gemacht haben. Und das ist die Konsequenz davon, dass sie jetzt leidet. Und wenn ich dieser Person helfen würde, würde ich ja das Karma stören, also diesen Fluss stören. Und deswegen stumpft man mit der Zeit ab und sagt, das ist so, das ist dieses Karma und das ist halt diese Reinkarnation und diese Wiedergeburt. Und dadurch kommt es manchmal zu diesen unfassbaren Bildern, wo man sagt, ja, der Mensch ist so kalt. So kalt ist er nicht, aber Überzeugungen haben einfach Konsequenzen. Und sie hat eben den Leuten geholfen, weil sie eine andere Überzeugung hat. Hat gesagt, nein, nein, das Karma störe ich dadurch nicht, sondern ich helfe diesen Personen. Und wir können diese Leute fragen, ob Überzeugungen Konsequenzen haben. Wir können die Leute fragen, denen geholfen wurde. Und wir können die Leute fragen, die immer noch im Elend sind. Wenn wir uns den Römertext angucken, da steht in Römer Kapitel 1, Vers 18 bis 21. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbar über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart, denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an was? An seinen Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihn gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihrem Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Also die Bibel sagt uns genau das, dass Gott sich offenbart hat, dass Gott auch zu erkennen ist und zu entdecken ist. Und dazu brauche ich in erster Linie noch nicht einmal dieses Buch. Sondern die Bibel sagt, an seinen Werken, wenn der Mensch das wahrnimmt, wenn der Mensch darüber nachdenkt, dann erkennt er zumindest, dass es einen Gott geben muss, wenn er sich dafür öffnet. Der Glaube an Gott, der Glaube an Christus, basiert ja nicht in erster Linie auf einer Anreihung von logischen Argumenten. Bei mir war das nicht so und ich kenne auch nicht die wenigsten Personen, mit denen ich zu tun hatte, die sagen, ja, okay, gib mir jetzt Argument, 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 okay, Argumente sind schlüssig, kann ich mich hineindenken, alles klar, jetzt glaube ich an Gott. Das ist ja nicht der Fall, dass es eben so ist, weil sonst wäre Gott ja nicht gerecht und es wäre viel zu kompliziert, wenn man jeder über solche philosophischen Themen, dass man da erstmal ergründen müsste, um Gottes Existenz zu erfahren oder ihn kennenzulernen. Der Glaube an Gott, der beruht ja viel mehr auf einer Person. Und das hatten wir auch ganz am Anfang, diesen Text. Und Jesus sagt es ja selber in Johannes 7, Vers 17, wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist. Und das ist das, was auch in meinem Leben war, wo ich zwar an Gott geglaubt habe, aber keine Beziehung zu ihm hatte. Und als ich aber dieses Wort gelesen habe, als ich studiert habe, als es auch Leute gab, die mir das erklärt haben, dann habe ich genau diesen Text in Johannes 7, Vers 17 an meinem eigenen Leben erfahren, dass man merkt und überzeugt ist, dass das, was hier steht in diesem Wort, kein einfaches und gewöhnliches Buch ist, sondern dass das die Worte des Lebens sind. Und man merkt und erkennt, dass Gott ist, der zu einem spricht, wenn man dieses Wort lesen tut. Und wenn Gott sich offenbart, er hätte es ja auch machen können, einfach jetzt in die Wolken schreiben, könnte sagen, ich existiere, Unterschrift Gott, könnte er machen. Alle Menschen in Leonberg im Umkreis würden sehen, würden sagen, oh, was ist das für eine komische Formation? Und keiner würde sich's erklären können, zu sagen, hä? Und vielleicht hätte es sogar nächsten Tag nochmal machen können und eine andere Botschaft, ich liebe euch. Und eine Unterschrift darunter, hätte Gott machen können oder nicht? Und jeder wäre überzeugt gewesen, wenn es beim ersten Mal könnte man vielleicht noch sagen, Zufall, da ist wahrscheinlich gerade ein Flugzeug durchgeflogen und hat so eine Verwirbelung gegeben und dann stand es halt plötzlich da. Und Leute könnten überzeugt sein darüber, ja, da muss es irgendetwas geben. Aber Gott offenbart sich nicht, um einfach nur zu sagen, ich existiere, sondern Gott offenbart sich immer nur in einer Beziehung zu dem Menschen. Er offenbart sich immer nur persönlich dem Menschen. Und das ist das, was Gott letztendlich macht. Ihm geht es nicht darum zu erkennen, Gott existiert, ja oder nein. Das mag für viele der erste Schritt sein, um überhaupt zuzulassen. Ich habe einen Arbeitskollegen, der genauso ist. Für ihn gab es und gibt es Gott nicht. Hat eine schwierige Zeit durchgemacht und Gott hat ihn so angesprochen und plötzlich fängt er an zu sagen, ja, und er sagt mir, er betet jeden Tag und er merkt, wie Gott ihn führt und wie er ihn auch die letzten Jahre geführt hat. Gott führt den Menschen, weil er ihn persönlich ansprechen möchte. Es bringt mir nichts zu sagen, einfach nur Gott existiert. Und dann? Und dann existiert er. Und allein durch das Betrachten der Natur kann ich auch noch nicht die Tiefe und diesen Erlösungsplan, den Jesus Christus für uns getan hat oder bereitet hat, auch noch nicht so erkennen, wie wir es aus seinem Wort haben. Aber zumindest kann ich erkennen, dass Gott den Menschen liebt, dass er ihm nachgeht, dass er ein Umfeld für ihn geschaffen hat, dass er sich um ihn sorgt. Das kann ich alles erkennen, allein durch Beobachten und allein durch Nachdenken. Im 1. Johannes Kapitel 2, Vers 3 bis 6 steht, und hieran wissen wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer da sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner, und in diesem ist die Wahrheit nicht. Wer aber irgendein Wort hält, in diesem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran wissen wir, dass wir in ihm sind. Wer da sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. 1. Johannes 2, Verse 3 bis 6. Also wenn wir sagen, dass wir Gott kennen oder dass Gott die Wahrheit ist, dann hat es auch eine Konsequenz für unser Leben. Nämlich wer da sagt, dass er ihn kennt oder dass er Gott liebt, der ist auch schuldig, so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Überzeugungen haben Konsequenzen. Und das wünsche ich uns, dass wir genau diese Überzeugung haben, die unser Leben auch verändert, dass wir so wandeln, wie er uns als Vorbild gewandelt ist, dass wir Menschen Rechenschaft abgeben können und darüber nachdenken können und auch klug sein können, den Menschen zu erreichen. Gerade auch vielleicht der Mensch, der auf einer ganz anderen Linie ist, gerade der Mensch, der sich ganz andere Fragen stellt, die du dir vielleicht persönlich gestellt hast oder für dich das gar keine Fragen sind. Aber lasst uns ein Zeugnis sein durch unser Leben, dass die Menschen aufgeschlossen werden, dass sie auch sehen, diese Person, die hat etwas im Leben, das anders ist, was sich von der Welt auch unterscheidet. Und das wünsche ich uns, dass Gott uns diese Gedanken gibt, dass wir fest an ihm bleiben. Und wie der Johannes 8, Vers 32 sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Amen. Ja, großer, allmächtiger Gott, Schöpfer der Himmel und der Erde. Herr, wir beugen unser Haupt vor dir. Wir kommen vor dir, vor diesem großen, allmächtigen Gott, der alles durch sein Wort ins Leben gerufen hat, der alles durch sein Wort hält, der voller Liebe und Barmherzigkeit ist. voller Demut. Ja, großer Gott, und du hieltest es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern bist Mensch geworden in Jesus Christus und bist den niedrigen Weg gegangen, des Knechtes, der Demut, der Verspottung, der Verleugnung, um uns den Weg zurück zu dir zu ermöglichen. Großer Gott, ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen erfüllst mit deiner Wahrheit, dass du unsere Herzen erfüllst mit deinem Geiste, dass wir fest gegründet sind in dir, fest gegründet sind in deinem Wort, nicht zweifeln, sondern dir vertrauen, ob es Höhen gibt, ob es Tiefen gibt, dass wir dir nachfolgen und dass wir kräftiger herausgehen durch die tiefen Täler, wie wir hineingegangen sind, durch deine Gnade und durch deine Liebe. Und lass uns ein Zeugnis sein für die Menschen, die nicht an dich glauben, die dich vielleicht sogar nicht mal kennen, die gar nicht glauben, dass du überhaupt existierst, dass es da etwas gibt. Herr, öffne du die Herzen, schenke du, Herr, uns die richtigen Menschen, schicke sie uns, dass wir sie auch auf dich aufmerksam machen dürfen. Schenk uns dazu Weisheit, schenk uns dazu Liebe, schenk uns dazu Demut. Und lass, dass wir immer wie ein Leuchtturm zeigen können, wo du bist und in welche Richtung ja auch diese Weltgeschichte verlaufen wird. Besonders in diesen Zeiten, die sich noch aufbäumen werden und wo die Menschen, wie du es vorausgesagt hast, vor Hilflosigkeit und vor den schrecklichen Dingen, den Nachrichten, die über diesen Erdkreis noch kommen werden und kommen, dass sie nicht mehr ein und aus wissen. Aber Herr, du hast gesagt, du wirst wiederkommen, alles bereinigen, die Sünde vernichten und als letzten Feinde den Tod. Und dafür danken wir dir für diese Hoffnung, die lebendige Hoffnung, die du uns durch deinen Sohn Jesus Christus geschenkt hast. Wir preisen dich dafür und loben dich in Jesu Namen. Amen.